Herzlich willkommen zu Bildung und Entfaltung, der Bell Volksschulpodcast. Wie jedes Jahr fand auch heuer am dritten Donnerstag im März wieder der Känguru der Mathematik, der größte Mathematikwettbewerb der Welt für Schülerinnen und Schüler ab der ersten Schulstufe statt. Kinder und Jugendliche aus mehr als 100 Ländern nahmen daran teil. Was dieser Test genau beinhaltet und warum er eigentlich Känguru der Mathematik heißt und grundsätzlich nicht für Schüler und Schülerinnen konzipiert wurde, die kleine oder große Mathe-Genies sind, darüber werde ich in der heutigen Podcast-Folge mit meinem Gesprächspartner sprechen. Mein Name ist Eva Kirchmeier, ich bin Schulleiterin der Bell und ich freue mich heute ganz besonders, dass Herr Robert Gerrit-Schläger heute extra nach Linz gekommen ist, um mit mir über den Wettbewerb Känguru der Mathematik zu sprechen. Robert, herzlich willkommen bei uns in der Bell.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Ja, bevor wir über den Wettbewerb Känguru der Mathematik sprechen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst.
Ja, fangen wir am Anfang an. Ich bin geboren in Kanada, lebe schon seit jetzt über 50 Jahren in Österreich, aber bin auch Doppelstaatsbürger, also immer in beiden Kulturen daheim. Habe seinerzeit in Graz Mathematik und darstellende Geometrie studiert und habe auch 40 Jahre oder etwas über 40 Jahre aktiver Lehrer in Graz am BRG Kepler und mich da mit diesen Fächern auseinandergesetzt. Bin aber auch schon seit 4 Jahrzehnten aktiv im Bereich der mathematischen Schülerwettbewerbe und arbeite aktiv bei der österreichischen Mathematik-Olympiade und auch diversen anderen Wettbewerben. Und im Rahmen von dem habe ich mich eben auch seinerzeit interessiert für den Känguru-Wettbewerb, wie das begonnen hat, sich zu internationalisieren. Da werden wir sicher heute noch viel zu reden kommen ja. Zu dem Thema. Und ja, seit Anbeginn, also seit Ende der 90er Jahre, bin ich der Verantwortliche in Österreich für die Organisation vom Känguru-Wettbewerb und auch Obmann vom Trägerverein. Aber ja, der Verein ist nicht sehr groß, aber notwendig, um so etwas zu organisieren.
Okay. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht, was ist denn der Känguru, also der Wettbewerb Känguru der Mathematik eigentlich? Kannst du das einmal kurz unseren Hörern einmal erklären?
Ja, die Grundidee vom Känguru der Mathematik ist, dass Schülerinnen und Schüler eine Gelegenheit haben sollen, die Freuden vom mathematischen Rätsellösen kennenzulernen, also den Spaß zu erleben, sich hineinzudenken in mathematische Ideen, Grundstrukturen und dass man erkennt, dass es einfach eine Freude ist, wenn man selbst auf eine Lösung kommen kann von irgendwelchen logischen Dingen, die auf verschiedene Arten passieren. Es ist dieselbe Art von Rätsellösen, wie so viele Leute einfach gern tun mit ihren täglichen Sudoku in der Tageszeitung oder auch natürlich Kreuzworträtsel lösen oder sonstigen Dingen, die Leute gern machen. Viele Leute heutzutage kennen das Ganze vielleicht eher nur von Videospielen oder sowas, aber da sind auch oft Logikrätsel Teile davon, von den Dingen, die da zu tun sind. Und die Grundintention ist, dass die Schülerinnen und Schüler erleben sollen, dass das einfach Spaß macht und dass da aber auch eine Beziehung herzustellen ist zu den Sachen, die sie vielleicht in der Schule kennenlernen und die sie vielleicht nicht genießen in der Schule. Mathematik hat doch bei vielen Leuten irgendwie den Anstrich einer Sache, die nicht so Freude macht, die vielleicht Stress bereitet, die vielleicht schwer ist. Und das ist nicht das, was wir herausstreichen wollen. Wir wollen zeigen, das braucht gar keinen Stress machen, das ist eigentlich Spaß. Und es soll eigentlich der menschliche Urinstinkt angesprochen werden, dass man sich gern auseinandersetzt mit Dingen, wo man zuerst nicht die Lösung weiß und dann kommt man drauf, so schrittweise, und dann hat man ein entscheidendes Aha-Erlebnis. Jetzt bin ich draufgekommen und in dem Moment weiß man auch ganz sicher, dass man die richtige Lösung hat, weil jetzt hat man verstanden, was da los ist, wo man vielleicht vorhin damit einfach kämpfen hat müssen oder überlegen hat müssen. Und diese Freude ist das Entscheidende, dass die Leute das erleben. Das funktioniert offensichtlich auch recht gut. Man merkt es dann auch an der Ausbreitung, wenn wir ja auch dann noch viel zu reden kommen können, wie das international sich entwickelt hat über die Jahrzehnte und wie viele Leute da eine Freude haben dran.
Ja, ich denke, also wie ich das jetzt so höre von dir, es geht auch sehr stark um das Thema Ausdauer. Also das bemerke ich auch, aber dass das bei den Kindern oft ja nicht mehr ganz so oft so richtig gut vorhanden ist. Ja, also sie lesen sich etwas durch, sagen wir, verstehe ich nicht, schiebe ich weg, ist mir zu anstrengend, habe vielleicht Angst zu scheitern. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht dann so?
Ja, also das ist ein Dauerthema, das wir haben, und diese Angst soll eben genommen werden. Es soll, die Leute sollen nicht gleich das Gefühl haben, dass sie beim ersten Lesen sowieso schon wissen, was die Lösung ist, weil dann kommt natürlich das entscheidende Aha-Erlebnis nie. Wenn man nicht kämpfen muss mit etwas ein wenig oder mit sich selbst, dass man nachdenken muss, dass man logische Schritte durchführen muss im eigenen Kopf oder auf dem Papier oder was man sonst für Mittel verwendet, für Werkzeuge verwendet, dann wird man das Erlebnis ja nie haben. Das heißt, die Leute sollen natürlich lernen, in dieser spielerischen, aber doch sehr strukturierten Umgebung, dass sie sich schrittweise damit auseinandersetzen können mit Dingen. Deswegen haben wir ja auch in allen Altersgruppen, die wir anbieten, haben wir auch jeweils drei Kategorien von Schwierigkeitsgrad von den Aufgaben, die dann 3 oder 4 oder 5 Punkte wert sind in der Berechnung der Ergebnisse halt. Und aber diese Punktewertigkeit, die gibt schon an den intendierten Schwierigkeitsgrad der Sachen. 3-Punkte-Aufgaben sind so, dass man eigentlich das lesen soll können und wenn man den Text verstanden hat, mit einer Idee die Lösung schon finden können soll. Die 4-Punkte-Aufgaben sind dann so gedacht, dass man es lesen und verstehen muss, aber dann möglicherweise mehr als eine Idee haben muss, mehr als einen logischen Gedankenschritt machen muss. Vielleicht 2, vielleicht 3, je nachdem, vielleicht auch ein Rechenschritt noch zusätzlich oder etwas Grafisches, dass man irgendwo ein geometrisches Bild sich irgendwie skizziert, das dann hilft in seinen Gedanken. Und die 5-Punkte-Aufgaben, die sind dann schon anspruchsvoller, die sind dann schon so, dass Leute, die etwas mehr Erfahrung haben, dann die Gelegenheit haben können, sich daran zu messen. Es wird aber nicht angenommen, dass alle Leute überhaupt zu den 5-Punkte-Aufgaben kommen. Ein wesentlicher Aspekt vom Wettbewerb ist, dass die Wettbewerbszeit selbst zeitlich begrenzt ist. Heißt nicht, dass die Leute dann sich nicht nachher noch mit den Aufgaben auseinandersetzen können, weil das soll ja Spaß machen, das soll ihnen ja Freude auch bereiten, wenn sie nicht mehr Punkte dafür bekommen. Aber in der Wettbewerbszeit selbst werden vielleicht die Leute im Schnitt vielleicht nicht die 5-Punkte-Aufgaben überhaupt erreichen, weil sie schon die ganze Zeit brauchen, um die 3- und 4-Punkte-Aufgaben zu machen. Aber dann nachher können sie schon, und die Leute, die eben flotter sind und die schon Erfahrung haben oder die einfach besonders gute Ideen haben oder besonders geschickt sind, die können dann vielleicht die 5-Punkte-Aufgaben auch in Angriff nehmen. Und so hat man dann doch eine Abstufung. Es soll für jeden etwas dabei sein.
Mhm. Ja, sehr gut. Du hast angesprochen, die unterschiedlichen Altersstufen. Welche Altersstufen gibt es denn oder wann fängt man am besten an?
Naja, wir bieten 6 Alterskategorien an und das ist also durchgehend gedacht für alle Schülerinnen und Schüler, begonnen von der ersten Schulstufe bis hinauf zu Maturaniveau. Also es gibt Grundschule, also für die österreichische Volksschule, gibt es zuerst für die erste und zweite Klasse eine Kategorie, die nennen wir Felix. International heißt das Pré-Écolier. Das hat die historische Begründung, weil die Gruppe für die dritte und vierte Schulstufe, also unsere dritte und vierte Klasse, das heißt halt Écolier International. Und die für die ganz Jungen, das ist erst nachträglich eingeführt worden, deswegen Pré-Écolier. Ja. Aber wir haben gedacht, das ist vielleicht nicht unbedingt der tollste Name für Österreich. Viele Länder haben da eigene Namen dann erfunden dafür. Bei uns ist das eben die Gruppe Felix. Und dann für die 5., 6. gibt es dann die Gruppe Benjamin. Das geht dann weiter, 7., 8. ist dann Kadett, 9., 10. ist dann Junior und dann ab der 11. Schulstufe, das geht bis hin, theoretisch in die 13. Schulstufe für BHS-Teilnehmende, gibt es dann die Gruppe Student. Ja, die Aufgaben sind im Prinzip getrennt voneinander, aber altersgemäß eingeteilt. Und dann gibt es noch zusätzlich für jede Gruppe getrennte Auswertungen der Wettbewerbsgruppen für die einzelnen Jahrgänge. Das heißt, wenn zum Beispiel die Gruppe Écolier für die 3. und 4. Klasse, wenn wir die hernehmen, da gibt es dann eine getrennte Auswertung für die 3. Klasse und für die 4. Klasse, sowohl innerhalb der Schule, als auch auf Landesebene, als auch für die Bundesauswertung dann. Das heißt, die sind nicht in direkter Konkurrenz miteinander, sonst haben natürlich die Älteren immer ein, ein Vorteil. Aber die Aufgaben werden so strukturiert in jeder Alterskategorie, dass sie eben für beide geeignet sein sollen. Was nicht immer ganz einfach ist, vor allem in der Sekundarstufe, weil dann ist immer die Frage, Sek 1 ist es besonders schwierig, ist immer die Frage, was ist jetzt tatsächlich schon im Lehrplan vorhanden? Wo kann man davon ausgehen, dass Vokabular schon bekannt ist? Welche Symbole kann man verwenden? Das ist international nicht ganz einheitlich und die Aufgaben werden ja international entwickelt für alle teilnehmenden Länder. Und das sind jetzt mittlerweile über 100 Nationen, die da teilnehmen am Wettbewerb. Das heißt, es ist nicht so ganz klar immer, wie ist das in jedem Land. Und da müssen dann unter Umständen kleine Modifikationen gemacht werden in jedem Land, damit das eben passt.
Weil du gerade gesprochen hast, also diese Aufgaben, wer denkt sich die eigentlich aus? Also wo kommen die überhaupt her?
Das ist sehr spannender und sehr komplexer Prozess. Okay. Es ist so, dass in jedem Jahr es ein internationales Treffen gibt. Ich trage jetzt gerade ein Leiberl, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber wir sitzen hier. Ich trage gerade das Leiberl vom letzten Treffen, das war in Brasilien, in Santos. Diese Treffen finden im Spätherbst statt, also Oktober, November. Immer 4 Tage, ja eigentlich 4 Tage, wo wirklich gearbeitet wird an den Aufgaben. Und da werden dann in Arbeitsgruppen, also gibt es 6 Arbeitsgruppen für die 6 Kategorien, werden diese Aufgaben ausgewählt. Und zwar ist es so, dass zuerst jedes teilnehmende Land, jede teilnehmende Nation wird gebeten, Aufgaben einzureichen, vorzuschlagen für die verschiedenen Gruppen, für die verschiedenen Kategorien. Es werden alljährlich natürlich für jede Gruppe, ja, sagen wir größenordnungsmäßig 30 Aufgaben benötigt. Das heißt, 6 mal 30 in Wirklichkeit sind es bei den jüngeren Gruppen sind es etwas weniger, aber sagen wir halt größenordnungsmäßig 6 mal 30 Aufgaben werden benötigt. Und vorgeschlagen werden etwa, also über 1000 auf jeden Fall. Sagen wir 1500, okay. Kann schon Richtung 2000 gehen, jetzt so schön langsam. Quer über die Gruppen. Aber es werden die Länder gebeten, möglichst interessante Aufgaben zu finden, möglichst originelle Aufgaben, die vielleicht nicht zu sehr daran erinnern an Sachen, die schon bisher waren, was gar nicht leicht ist.
Ja, das verstehe ich, ja.
Immer originelle Ideen zu haben. Ja. Aber es ist erstaunlich doch, dass Jahr für Jahr immer wieder interessante, spannende neue Ideen kommen. Sicher gewisse Typen von Aufgaben wiederholen sich, gewisse Ideen erlebt man immer wieder, aber mit neuen Varianten und neuen Aspekten, die irgendwie einfließen. Aber irgendwie gibt es immer wieder auch ganz neue Dinge, die da vorkommen. Und diese Aufgaben werden einmal zuerst vorgeschlagen von den Ländern, werden hochgeladen in eine gesicherte Website, die schon seit einigen Jahren sehr effizient betreut wird. Und dort werden die Aufgaben vorgeschlagen. Und dann wird es einem Rating unterzogen. Das heißt also, die Leute, bevor sie hinfahren zum gemeinsamen Treffen, werden die Leute gebeten, zumindest auf jeden Fall in der Gruppe, wo sie dann sitzen werden, in der Arbeitsgruppe, aber möglichst auch darüber hinaus, online schon Kommentare abzugeben. Das ist eine besonders schöne Aufgabe, das ist eine vielleicht langweilige Aufgabe. Diese Aufgabe ist nicht geeignet, weil zu leicht oder zu schwer oder zu kompliziert oder es gibt verschiedenste Gründe, warum vielleicht etwas abgelehnt werden kann, zu bekannt. Es gibt ja viele Sachen, die da sein können. Und aber auch, wie gesagt, wenn was besonders begeisternd ist, was besonders originell ist, dann sollte man die besonders hervorstreichen, weil es gibt immer eben diese neuen Ideen, die ganz spannend sind und die werden dann natürlich bevorzugt aufgenommen. In der Arbeitsgruppe dann werden dann die Aufgaben ausgewählt, die dann vorbereitet werden sollen. Die werden dann überarbeitet von der Formulierung, von der Vorgabe der Lösungen, der vorgeschlagenen Lösungen. Der Wettbewerb ist ein reiner Multiple-Choice-Wettbewerb. Das heißt also, zu jeder Aufgabe gibt es immer 5 vorgeschlagene Lösungen, von denen sicher nur eine richtig ist. Aber die Teilnehmenden dürfen auch immer davon ausgehen, dass eine richtige Lösung dabei ist. Das heißt, es ist möglicherweise auch eine sinnvolle Arbeitsweise für eine Aufgabe, eine Zugangsweise zu einer Aufgabe, wenn man nicht wirklich weiß gleich, wie man es lösen kann, dass man mal 4 Lösungen ausschließt aus logischen Gründen. Dann weiß man, die 5. muss die richtige Lösung sein, auch wenn man vielleicht nicht sofort erkennen kann, warum. Das ist durchaus in Wettbewerbsrahmen eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann. Und dann anschließend wird nach dem Treffen gibt's dann noch eine spezielle Gruppe, die international besetzt ist, die dann die offizielle, das ist eine englischsprachige Version, die da dann entsteht, war zwar ursprünglich französischsprachig, das hat sich gewandelt im Laufe der Jahrzehnte, jetzt ist es ein reiner englischsprachiger Prozess. der wird dann das überarbeitet. Da gibt es dann eine offizielle Version, die entsteht dann ein paar Wochen nach dem offiziellen Treffen. Da werden die Formulierungen noch einmal sauber geschliffen, dass es ja keine Lücken gibt. Die Grafiken werden neu gestaltet, sofern sie notwendig sind, weil die sind nicht immer von ausreichend guter Qualität. Mhm. Das wird also angeboten. Heißt nicht, dass dann die Grafiken alle unmittelbar übernommen werden können. Da gibt es auch trotzdem immer wieder noch den nationalen Prozess, der dann anschließend kommt. Man muss dann jedes teilnehmende Land, muss sich dann überlegen, was haben sie dann für eine nationale Version. Es gibt Länder, die übernehmen die offizielle internationale Version gleich, wenn sie es auf Englisch halt nur machen. Aber die meisten Länder machen dann eine Übersetzung auf jeden Fall in mindestens eine Landessprache, oft mehrere Sprachen. Da gibt es auch Koordinationen zwischen Ländern, wenn sie gemeinsame Sprachen haben und so. Da gibt es verschiedenste Organisationsmethoden, wie das Länder handhaben. Auf jeden Fall sollten aber eigentlich die Länder alle mehr oder weniger dieselben Aufgaben haben am Ende. Mhm. Es gibt eine Regelung, wonach Länder etwas anpassen können, wenn zum Beispiel Aufgaben nicht passen vom Lehrplan, vom nationalen Lehrplan für diese Altersstufe, dann können sie automatisch bis zu 5 Aufgaben pro Gruppe einfach austauschen gegen andere. Mhm. Es gibt dann auch reservierte Aufgaben, die dann beim zentralen Treffen ausgewählt werden, als sozusagen die Aufgaben, die fast gewählt worden wären, aber die es gerade nicht geschafft haben. Das heißt nicht, dass die schlechter sind, aber manchmal sind ähnliche Aufgaben oder manchmal ist es einfach reine Präferenz, da wird irgendwie abgestimmt und das gefällt den Leuten heute im Moment besser, aber die andere Aufgabe hätte genauso gut sein können. Das sind alle sehr schöne Aufgaben. Und da kann man dann diese verwenden. Oder natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten auszutauschen. Aber die Länder passen es dann an. Außerdem hat man die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad etwas an gewissen Stellschrauben zu drehen. Manche Aufgaben sind vielleicht, je nachdem wie Länder das sehen, manche sind vielleicht zu leicht, manche sind vielleicht zu schwer. Die Erfahrung in Österreich ist meistens, dass vor allem in den älteren Gruppen gewisse Aufgaben viel zu schwer sind. Also da müssen wir viele Aufgaben so abändern, dass sie einen leichteren Zugang ermöglichen, dass das auch in der Zeit machbar ist. Es ist oft wirklich so, dass die Aufgaben, die international ausgewählt werden, vor allem die schwereren, also die schweren 5-Punkte-Aufgaben, die am oberen Ende sind, die sind dann wirklich so, das sind ganz tolle Aufgaben, faszinierende Dinge, aber die nicht machbar sind in der Wettbewerbszeit.
Okay.
Wenn die Leute nur begrenzte Zeit haben, das zu machen, dann müssen die Leute das trotzdem wenigstens die Chance haben, dass sie in der zur Verfügung stehenden Zeit wenigstens alles lesen können und alles irgendwie darüber nachdenken können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel in der obersten oder in den obersten Kategorien, also in Junior und Student, wenn man jetzt denkt an die Sekundarstufe 2, da haben wir ja auch viele Teilnehmende, die ja Erfahrung haben bei der Mathematik-Olympiade und teilweise auch bei internationalen Wettbewerben bei den Olympiaden. Und das sind natürlich Spitzenleute, teilweise Medaillengewinner bei den Olympiaden, also fantastische Leute also hochbegabt, mit viel, viel Vorwissen, die dann trotzdem nicht annähernd an volle Punktezahlen gekommen sind, weil sie es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Natürlich hätten diese, wenn sie genug Zeit hätten, alle Aufgaben lösen können. Und natürlich ist es ein Wettbewerb, also es ist schon fein. Aber wenn, also das Punktemaximum für diese oberen Kategorien ist 150 Punkte und gerechnet halt. Und wenn die Leute dann nicht 150 schaffen und auch nicht in die Nähe kommen, sondern wenn der Sieger 120 hat und der Zweitplatzierte hat nur 103, dann weiß man, das war zu schwer. Es sollte schon der oder die Beste die Chance haben, vielleicht in die Nähe der 150 zu kommen. Mhm. Und ja, das schaffen wir jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, auch besser, als es früher der Fall war. Da sind wir ein bisschen kritischer. Da merkt man schon eher, wenn die Sachen zu schwer sind. Aber sie sind manchmal trotzdem immer noch, wie gesagt, nicht, eigentlich der Ausdruck zu schwer ist nicht richtig, aber zu lang. Es ist, ja. Das ist es. Die Aufgaben sind natürlich für die besten Leute machbar, aber vielleicht nicht unbedingt in der Zeit. Und da arbeiten wir sehr dran, dass wir das schaffen.
Weil du jetzt gesagt hast, das ist im internationalen Bereich, habt ihr die Erfahrungen gemacht, dass die Aufgaben, also wenn man die internationalen für Österreich nehmen würde, teilweise zu schwer sind. Wir merken das in der Schule auch immer mehr, dass, sage ich mal, die Kinder, sag ich mal, ein bisschen schwächer werden oder es schwieriger ist, die Kinder auf ein gewisses Niveau zu bringen. Wie hat sich das beim Wettbewerb bei diesem Känguru auch gezeigt, dass ihr jetzt einfachere Aufgaben machen müsst, dass die Kinder überhaupt mit dem zurechtkommen? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ich glaube nicht, dass wir in Österreich eine Entwicklung nach unten in irgendeiner Form erlebt haben. Mhm. Ich glaube, es ist einfach, dass die Tendenz in den Arbeitsgruppen war schon immer die, dass die Leute, die dort die Aufgabenauswahl machen, natürlich selbst alle begeistert sind von diesen Aufgaben. Das macht allen Leuten einen riesigen Spaß. Und natürlich die schwereren Aufgaben sind spannender für Leute, die da sowieso mit Begeisterung dabei sind und da den Überblick haben. Und da ist einfach international das Phänomen, dass die überall eigentlich zu schwer sind. Mhm. Jetzt war es so traditionell, wenn wir zurückgehen in die frühen Jahre, also vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt gut, dass man ein bisschen über die Geschichte erzählt. Ja, ja. Das Ganze heißt deswegen Känguru der Mathematik, weil da zwei französische Mathematiker, Mathematiklehrer in Australien zu Gast waren und haben den Australian Math Competition dort beobachtet. Und das war ein Wettbewerb, den es schon einige Jahre gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Das war in den frühen 90er Jahren, oder später 80er, ich glaube frühe 90er Jahre. Da hat es schon einige Jahre den Australian Math Competition gegeben nach diesem System. Und die haben gemeint, ja, das wäre eigentlich was Schönes, das könnte man speziell war es damals in Paris, haben sie sich gedacht, können wir das ja auch machen. Und da haben sie das übernommen. Und weil sie eben im ersten Jahr die australischen Aufgaben einfach auf Französisch übersetzt haben, haben sie das halt dann Känguru genannt, schon mit Erlaubnis der Australier und so weiter. Okay. Und dann sind sie aber im zweiten Jahr schon draufgekommen, eigentlich können wir auch selbst solche Aufgaben entwickeln und eigentlich können wir da auch schon Leute einladen. Und da haben sie Leute eingeladen aus ein paar anderen europäischen Ländern. Da war es dann gleich, im nächsten Jahr waren es dann schon 8 Länder, die da teilgenommen haben. Aber die Leute, die sie eingeladen haben, das waren zum großen Teil Leute, die irgendwie tätig waren im Bereich der mathematischen Olympiaden und der Olympiadewettbewerbe auf nationaler Ebene, zumindest in den jeweiligen Ländern, die da so waren. Es war so mehr zentriert in Norden und Osten von Europa, aber nicht nur. Es waren halt damals 8 Länder. Und weil das eben Leute waren, die eher von den Olympiaden kommen, hat man sich damals auch eher Gedanken gemacht über die älteren Jahrgänge. Das war also irgendwie interessanter, dass man natürlich für die oberen Kategorien das macht. Und da waren auch die Aufgaben noch ein bisschen anspruchsvoller, weil man hat ein bisschen mehr an diese Kategorie gedacht. Es war schon immer die Idee, dass es ein Popularisierungswettbewerb sein soll und dass es nicht eine Olympiade sein soll. Das war immer die Grundphilosophie von der Gründung her, von Beginn an. Aber die Leute, die da drin waren, die sind halt gekommen von dieser Begabtenförderungsschiene und haben dann natürlich in ihren eigenen Köpfen diese Aufgaben mehr gehabt, weil das einfach ihre eigene Begeisterung war, die da durchgekommen ist. Und das auch jetzt nach Jahrzehnten, nach 30 Jahren, ist es immer noch so, dass da ein wenig von dieser alten Gefühl noch dabei ist, obwohl sich alle Leute international bewusst sind, dass das einfacher sein muss. Für alle Länder gilt das. Mhm, überall ist es irgendwie zu schwer. Aber es muss halt heruntergebrochen werden, dass die Leute die Möglichkeit haben, das tatsächlich zu schaffen, tatsächlich zu verstehen und vor allem in der Zeit zu schaffen. Das ist das immer das wieder das Problem. Trotzdem ist bei diesen internationalen Treffen immer noch die Tendenz, die Begeisterung, eine schöne Aufgabe zu sehen und die möchte man unbedingt dabei haben. Und dann hat man halt zu viele schöne, sagen wir in Anführungszeichen, die dann ja letztendlich schon schön sind, aber halt zu viel, zu lang.
Ja. Ja, okay. Wenn du sprichst von international, wie viele Länder sind da dabei beim Känguru?
Naja, es sind jetzt mittlerweile, wie gesagt, über 100 Länder. Auch das ist interessant, wenn man es historisch sich anschaut. Diese ersten 8 Länder, die sind ja eingeladen worden von den Franzosen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Leute gekannt haben. Und dann ist aber relativ bald die auf die Idee gekommen, man könnte das ausweiten. Und dann war irgendwie die Grundidee, das sollte ein europäischer Wettbewerb sein. Da hätten wir ganz gern als Fernziel, alle europäischen Länder sollen da dabei sein, inklusive Mittelmeer. Das heißt also, die nordafrikanischen Länder und so weiter, alles, was ums Mittelmeer herum ist, war im weitesten Sinne halt Europa. Ja. Merkt man auch ein bisschen natürlich die Denkweise der Franzosen. Warum? Ja, also die ganze Frankophonie und ja, also es ist irgendwie historisch nachvollziehbar, wo diese Idee hergekommen ist. Mhm. In Österreich war es so, dass der Zugang passiert ist ab 1995. Auch da wieder durch persönliche Bekanntschaft. Ich habe zufällig persönlich gekannt den Vertreter von der Tschechischen Republik, also ja, ganz am Anfang war es noch Tschechoslowakei natürlich, aber dann Tschechische Republik. Und der hat mich eingeladen, wie dann einmal das Aufgabentreffen in Slowenien stattgefunden hat, in Ljubljana, ob ich nicht mitfahren will. Sie sind eben mit dem Auto unterwegs und sie fahren von Tschechien halt herunter durch Graz und kann ich einfach in Graz dazusteigen und dann bin ich halt dabei und schaue mir das einfach einmal an als Gast. Und habe mir gedacht, ja, das klingt interessant, fahren wir mit. Und dann war ich auf einmal mit bei diesem Seminar in Ljubljana und das war sehr spannend, habe sofort mitgearbeitet. Ich habe eigentlich gedacht beim Hinfahren, naja, ich werde mir das einfach einmal anschauen, ich werde da so ein Zaungast sein und das halt beobachten. Aber es war, hat sofort geheißen, ja, ich bin aus Österreich und ich kann auch ein bisschen Französisch. Und da war noch damals doch die französischsprachige Sache von mehr Bedeutung. Mhm. Die Realität ist inzwischen, dass es englischsprachig läuft alles. Aber damals war das noch ein Thema und mein Französisch ist nicht gut, aber war gut genug, dass ich irgendwie kommunizieren konnte. Und ja, waren alle begeistert und auf einmal war ich der österreichische Vertreter. Okay, ja. Der österreichische Vertreter. Und dann haben wir es halt in Österreich aufgebaut, so allmählich über die Bundesländer. Das war auch nicht ganz leicht, weil zuerst war Wien skeptisch aus politischen Gründen. Ja, auf jeden Fall, so ist das dann in Österreich halt gewachsen. Und so analog, parallel dazu ist es halt international gewachsen, sind immer mehr Länder dazu gekommen. Und zu der Zeit, wie ich begonnen habe, da hat es auch schon begonnen, so erste zarte Annäherungen zu geben von Ländern, die eben nicht in Europa waren. Da hat es schon erste Idee gegeben von einer amerikanischen Teilnahme. Die erste amerikanische Gruppe, das waren Leute, die sind gekommen von einer Gruppe von polnischen Schulen in der Gegend von Chicago, weil die eben Beziehung hatten zu den polnischen Organisatoren. Mhm. Und so ist das so, auf ähnliche Art und Weise ist das dann halt weitergewachsen, ne? Dann hat es auf einmal viele nach Südamerika gegeben, dann sind viele südamerikanische Länder so allmählich dazugekommen. Dann ist es irgendwann einmal nach Asien gekommen und es ist halt immer weiter gewachsen, bis es jetzt halt so weit ist, dass das, wenn man mal anschaut auf der Känguru-Website, das ist so eine schöne Weltkarte, wo die teilnehmenden Länder in blau eingezeichnet sind und die nicht teilnehmenden Länder in weiß. Und man sieht, das ist fast die ganze Welt ist ja inzwischen blau.
Ja, also finde ich das sehr interessant, auch einmal als Schüler. Also mir war das gar nicht so bewusst, dass sozusagen vielleicht eine Aufgabe dabei ist bei dem Wettbewerb, die auf der ganzen Welt die gleiche Aufgabe ist. Also da gibt es ganz viele Kinder, die gleiche Aufgabe lösen wie ich vielleicht.
Das finde ich
sehr spannend, ja, dass man als Kind das sieht. Vielleicht noch eine Frage, es ist ja ein Wettbewerb und bei uns stellen auch immer wieder die Eltern die Frage, kann ich mich da irgendwie darauf vorbereiten, weil ich möchte besonders gut abschneiden. Siehst du das als sinnvoll, sich darauf vorzubereiten? Oder sagt man, man macht das jetzt einfach einmal und schaut, wie geht es mir dabei?
Also Vorbereitung, wenn man das gern machen möchte, einfach um die Nerven zu beruhigen oder so, ist eigentlich nur alte Wettbewerbsaufgaben anschauen und sich an denen einmal zu probieren. Das ist insofern, glaube ich, schon sinnvoll, weil man dann schon hineinschnuppert in den Stil der Aufgaben. Und dann merkt man einfach für sich selbst, ohne jetzt Wettbewerbsatmosphäre und ohne die Spannung, die da ist, wenn man im Raum das macht mit anderen Leuten und so, dann merkt man einfach selbst, ja, diese Art von Aufgaben, die können Spaß machen, kann man mit dem auseinandersetzen. Wenn man einmal keine Idee hat, dann kann man sich das ja erklären lassen oder man kann es diskutieren mit anderen Leuten. Also insofern ist eine Vorbereitung, glaube ich, schon ganz gut. Eine Vorbereitung im Sinne von Lernen, wie man sich vorbereiten würde für eine Schularbeit oder für einen Test oder irgend sowas, das ist natürlich unmöglich, weil die Aufgaben ja bewusst so gewählt werden, dass sie anders sind.
Ja, klar.
Es sollen ja neuartige Aufgaben sein. Es soll ja Spaß machen. Es soll eine Herausforderung sein, eine kreative Herausforderung für die Leute, dass sie sich selbst messen können an neuen Rätseln, die sie eben bisher noch nicht gesehen haben. Das soll ja das Spannende sein. Natürlich, manche werden dabei sein, die irgendwie vom Stil her schon bekannt sind. Und wenn man dann schon Aufgaben gesehen hat von der Art, dann kommen einem gewisse Dinge schon bekannt vor und dann hat man auch gewisse Denkstrukturen schon da. Wenn man nur wenige gesehen hat, dann kann das ein Fall sein, weil manche können natürlich so ähnlich ausschauen wie Aufgabe, die man schon gesehen hat, aber in Wirklichkeit läuft es auf ganz was anderes hinaus. Also das ist nicht notwendigerweise ein Vorteil, wenn man das macht. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, dann merkt man das natürlich. Mhm. Und das ist der Sinn der Sache. Mhm. Aber vorbereiten in dem Sinn, dass man den Stil der Aufgaben schon kennenlernt durch die alten Aufgaben, das finde ich schon fein und das sollte auch ein Teil vom Spaß sein. Die Aufgaben stehen alle zur Verfügung auf unserer Website. Wenn man hingeht auf känguru.at, da findet man alle alten Aufgaben, die überhaupt in Österreich gestellt worden sind, auch mit ausgearbeiteten Lösungen für die Jahrgänge, wo es das gibt, also das, glaube ich, erst für die letzten 15 Jahre oder so ähnlich, ja. Aber für viele, viele Aufgaben gibt es ausgearbeitete Lösungen mit vollständigen Begründungen. Mhm. Das heißt, das kann man sich auch alles durchlesen, das kann man auch in Ruhe studieren, wenn man gern wissen möchte, wie denkt man nach zum Lösen derartiger Aufgaben, dann bekommt man da exemplarisch alle möglichen Arten, ob das jetzt algebraische Dinge sind oder rein rechentechnische Dinge oder rein logische Dinge, wo gar keine richtige Mathematik ist, oder geometrische Dinge mit Ebenen, Figuren oder mit räumlichen Vorstellungsaufgaben oder verschiedenste Dinge. Da gibt es alle möglichen Bereiche, was da vorkommen kann. Für alles braucht man andere Zugänge und andere Denkweisen, und das kann man dann alles dort kennenlernen. Mhm. Da gibt's, das kann man alles durchlesen, das kann man alles anschauen.
Ja.
Und auch das muss nicht Vorbereitung für den Wettbewerb sein. Das kann einfach sein, weil es einen Spaß macht. Die Sachen stehen zur Verfügung. Wenn man, bevor man nur, ich weiß nicht was, irgendein Videospiel zum 180. Mal spielt, kann man natürlich genauso gut solche Rätsel lösen. Und die sind vielschichtiger und spannender und sollen eigentlich dann vielleicht sogar mehr Spaß machen, wenn man ein bisschen Draht hat für sowas. Mhm,
Ja, gerade so, wenn du sagst, ein bisschen Draht dazu hat, was würdest du mit den Kindern machen, gerade einmal bei uns in der Volksschule, sage ich bei den Kleineren, die einfach so gar nicht wollen und sagen, na, das ist viel zu schwierig für mich und ich kann das nicht oder so, das kommt ja trotzdem immer wieder mal, wenn was schwieriger ist. Wie würdest du mit solchen Kindern umgehen?
Mein Vorschlag ist für sowas immer, einfach mit den einfacheren Aufgaben zu beginnen, den Leuten das auch zur Verfügung zu stellen, ihnen einfach Zeit lassen, dass sie das anschauen, dass sie sich damit auseinandersetzen und dann mit ihnen Schritt für Schritt besprechen, was haben sie für Gedanken darüber, was fällt ihnen auf, haben sie vielleicht eine Idee? Und wenn es eine gute Idee ist, wenn man die Zeit hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen mit den Leuten, und glücklicherweise hat man das ja im Unterricht oft, dann kann man einfach ja das wirklich durchbesprechen. Nicht? Welche Ideen haben die Leute dazu? Wenn das eine richtige Idee ist, ja, fein, super. Und was dann? Was ist dann der nächste Schritt? Beziehungsweise, wenn es nicht richtig ist, dann kann man ja vielleicht hinweisen drauf, naja, das sieht vielleicht so aus, aber schau, im Text steht das. Oder schau das Bild an, da siehst du ja das, das widerspricht dir dem, was du jetzt gerade gedacht hast. Also muss man vorsichtig sein, da ist ein Hinweis. Es sind immer wieder zusätzliche, irgendwie sind es Tricks, aber es sind nicht wirklich Tricks, es sind Teile der Aufgabe. Es ist ein Teil davon, wenn man ein Rätsel löst, dass man halt alle Hinweise aufsammelt, aufklappt, die angeboten sind, und dass man findet, was ist im Text drin, was ist in den Bildern drin, was steckt da im Hintergrund drin. Das wird dann immer anspruchsvoller. Aber wenn man mit den Leuten, die ja mal Angst haben, mit den einfacheren beginnt, dann ist eben die Hoffnung, dass sie dann immer mehr diese Aha-Erlebnisse auch haben und dass sie dann auch daraus die Freude entwickelt und dass sie dann bereit sind, sich auch selbst zu steigern und dann anspruchsvollere Dinge zu machen. Angst vor der Wettbewerbsumgebung sollten sie eigentlich gar nicht haben, weil das soll ja nur Spaß machen. Ich weiß natürlich, es gibt auch Leute, die mögen nicht Fußball spielen und die mögen nicht, ich weiß nicht, einen 100-Meter-Lauf machen, wenn die Stoppuhr läuft, und sie eine Skifahrt machen, wenn es gestoppt wird oder irgend sowas. Ja, das mag nicht jeder. Man muss es auch nicht mögen, und das ist auch keine Vorgabe. Aber Angst haben davor soll man nicht, weil wenn man nicht das Schnellste ist, ist man halt nicht das Schnellste. Der Vorteil ist, dass man das beste Ergebnis schafft, das man eben selbst machen kann. Ich gebe immer auch gerne als Beispiel, also ich spiele selbst gern Golf, aber sehr schlecht. Und wenn ich jetzt da den Anspruch stellen würde, dass ich mithalten will, nicht nur mit den Profis, sondern auch mit den Besten bei uns im Verein. Das ist aussichtslos. Also ich verliere immer. Ich verliere gegen jeden. Jeder wird mich schlagen. Aber wenn ich auf den Golfplatz gehe und spiele, ich spiele gegen mich selbst. Und ich freue mich über jeden gelungenen Schlag. Ich freue mich, wenn ich irgendwann einmal bei einem Loch ein besonders gutes Ergebnis habe. Wenn ich 18 Loch spiele und ich habe 16 schlechte Löcher, dann denke ich nicht über die 16. Dann denke ich über die 2 Löcher, die mir gelungen sind. Dann freue ich mich, die 2 waren super. Und das ist meine Freude. Und das sollte eigentlich auch der Zugang sein, den man vermitteln sollte hoffentlich bei den Wettbewerbsaufgaben, wenn jetzt so die känguruartigen Aufgaben in der Wettbewerbsumgebung eben passieren, die Leute sollen sich nicht ärgern über die Aufgaben, die sie nicht schaffen. Sie sollen sich freuen über die Aufgaben, die sie schaffen. Und wenn sie jetzt, sie sollen auch nicht nachdenken darüber, was jetzt die maximale Punktezahl ist, die erreichbar ist. Sie sollen sich freuen, wenn sie selbst möglichst viele Punkte schaffen. Wenn dieses Maximum, das sie schaffen, 20 Punkte ist, dann ist das super. Dann haben sie 20 Punkte geschafft. Wenn sie das nächste Mal 23 schaffen, dann haben sie sich gesteigert. Das ist doch fantastisch. Das ist für das, was man hat, ist das gut. Wenn sie von vornherein schon das letzte Mal 60 gehabt haben und jetzt steigern sie sich auf 70, ja, auch super. Das ist, was immer es ist, das Ziel ist, einfach mehr zu erreichen und selbst nicht mehr vergleichen mit den anderen. Die Wettbewerbsumgebung ist deswegen für alle Leute, weil es natürlich auch Leute gibt, die sich sehr wohl mit den anderen messen wollen. Mhm. Und für die ist das natürlich dann schon spannend, dass sie sagen, okay, was ist die maximale Punkteanzahl? Und wie kann ich jetzt möglichst alle Punkte schaffen oder wie kann ich möglichst nah rankommen an diese maximale Punktezahl? Aber das werden nicht die meisten sein, das sind nur ein paar. Und für die wollen wir halt auch was anbieten und für die ist der Aspekt interessant. Und das wollen wir nicht wegnehmen. Aber das soll nicht das sein, dass die Mehrzahl der Leute, die nicht sich orientieren werden an einem maximalen Punktestand, irgendwie abschrecken soll. Die sollen sich einfach freuen über Aufgaben, die sie schaffen können und über eine Steigerung von ihrem eigenen Ergebnis.
Ja, ich finde das einen sehr schönen Zugang, den wir ja bei uns an der Bell auch immer sehr stark unterstützen und einfach sagen, uns ist das ganz wichtig, dass die Kinder sich selbst weiterentwickeln, aber wir wollen diesen Vergleich nicht. Ja. Aber ich verstehe natürlich, manche Kinder schauen dann schon, was hat meine Freundin erreicht und was habe ich erreicht, das ist ganz klar. Aber ich finde auch, weil wir auch immer wieder mal diese Diskussion haben, naja, Wettbewerb und mein Kind mag keinen Wettbewerb, aber ich finde auch, wenn man einfach sagt, okay, ich mache es für mich, so wie du das einfach zuerst auch schön mit dem Golfspielen da erklärt hast, und ich schaue, dass ich persönlich mich steigern kann, dann ist das ja eine tolle Möglichkeit, einfach auch das beim Känguru mal auszuprobieren. Ja.
Ich glaube auch, dass genau das Messen mit der Freundin, mit dem Freund, wie auch immer, ist auch deswegen besonders spannend. Das weiß ich selbst aus der jahrelangen Erfahrung an der eigenen Schule, wie wir das organisiert haben. Man hat dann immer wieder beobachtet, wie Leute, die normalerweise überhaupt keine Freude an Mathematik haben, die das einfach gar nicht mögen und die einfach am Anfang auch nicht den Wettbewerb schreiben wollten, weil man sagt, schon wieder so ein Blödsinn und jetzt müssen wir das machen und hin und her. Was sie dann während des Wettbewerbs haben es doch einige der Aufgaben gelesen, haben sich da hineingedacht an etwas, haben vielleicht nicht die richtige Lösung gefunden, aber haben einfach gefunden, dass es genügt eine Aufgabe sogar, aber vielleicht sogar zwei oder drei oder fünf. Aber wenn sie eine Aufgabe gefunden haben, die sie fasziniert hat. Und jetzt wollten sie wissen, warum ist das jetzt so? Warum ist jetzt die Aufgabe B richtig und C falsch? Ich sehe da keinen Unterschied. Warum? Und jetzt wissen sie aber, okay, das hat jetzt meine beste Freundin auch gemacht. Und wie hat die das gesehen? Und hat die jetzt eine logische Überlegung da gehabt? Und dann haben sie dann diskutiert. Und die haben dann heftigst diskutiert. Und da hat man immer wieder erlebt, und das war für mich war das einfach Jahr für Jahr ein riesiger Gewinn, wenn ich das beobachtet habe. Wenn Leute, wo man weiß, die haben nie gute Noten in Mathematik, die ärgern sich immer nur über Mathematik, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen, aber jetzt stehen sie da in der Pause und diskutieren heftigst über die Aufgabe 18 und die Lösungsmöglichkeiten, die da sind und warum ist das richtig und warum ist das nicht richtig. Und das will man ja, weil das heißt, dass die haben jetzt gefunden, dass das doch faszinierend ist. Dieses Rätsel zu lösen, das hat sie jetzt gepackt. Jetzt wollen sie wissen, ist Ihre Überlegung richtig? Wenn Ihre Überlegung nicht richtig ist, was ist die richtige Überlegung? Was hat meine Freundin sich überlegt? Hat die richtige Überlegung gehabt? Und solche Überlegungen hat man nur, wenn sie sich zunächst einmal alle gemeinsam parallel damit auseinandergesetzt haben und dann die Chance haben, darüber zu reden.
Ja, also ich könnte mit dir noch ewig dahin sprechen. Es ist so interessant. Es gibt so viele tolle Dinge, die du darüber erzählen kannst. Aber ja, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Darum würde ich dich gerne noch fragen, was ist so deine Wünsche? Also was ist so das, was wünschst du dir für den Känguru der Mathematik in Zukunft? Wo soll es hingehen? Gibt es einfach noch Dinge, die weiterentwickelt werden sollen? Oder hast du da noch eine besondere Vorstellung für die Zukunft?
Also was ich in Österreich gern hätte, wäre, dass der Zugang von mehr Schulen als so positiv empfunden wird, wie es eh schon von vielen Schulen gemacht wird. Also wir haben eh um die 1000 teilnehmende Schulen jedes Jahr in Österreich. Aber es gibt trotzdem einige Schulen, die empfinden das nach wie vor irgendwie als ein Muss oder als ein Negativum. Die sehen immer noch in erster Linie, dass es wieder in Anführungszeichen Wettbewerb ist. Die empfinden die Wettbewerbsstruktur als negativ oder so. Ich hätte halt gern, dass die Leute das so sehen, wie ich es sehe. Und ich hoffe, dass ich es jetzt auch ein bisschen rübergebracht habe im Gespräch, dass der Wettbewerbsaspekt organisatorisch sinnvoll ist, aber nicht der Aspekt vom Wettbewerb, der im Vordergrund stehen soll. Das ist etwas, das nett ist für die Leute, die das gern mögen, aber vollkommen ignoriert werden kann von den vielen Leuten, die das eigentlich vielleicht nicht wollen, aber die sollen halt die Aufgaben sehen. Die sollen sehen, dass die Aufgaben Spaß machen. Die sollen die Chance haben, das überhaupt zu machen. Die sollen überhaupt die Möglichkeit haben, organisatorisch, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Ich finde, das ist gerade im Rahmen vom allgemeinen Unterricht ist das die Gelegenheit, die Sache einmal aufzulockern, wenn man sonst sagt, ja, ich muss einen Stoff machen als Lehrerin oder Lehrer. Ich kenne das Argument gut. Ich habe selbst jahrzehntelang mit diesen Zwängen auskommen müssen irgendwie. Aber man kann sich schon leisten, einmal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden im Schuljahr, im ganzen Schuljahr dafür auszugeben. Man macht das auch, wenn man ich weiß nicht, einen Wandertag hat oder wenn man Schulfilm besucht oder wenn man, ich weiß nicht, Sprachwoche hat oder sonst irgendwas. Es gibt alle möglichen Sachen und warum soll es nicht einmal einen Mathematiktag oder eine Mathematikwoche geben? Und die soll dann nicht nur der normale Standard-Mathematikunterricht sein, sondern das soll zeigen, was Freude machen kann und was interessant sein kann. Und für die meisten Leute, glaube ich, sind diese rätselartigen Sachen schon etwas sehr Positives. International arbeiten wir daran, dass wir, wie gesagt, auf alle Länder was finden. Und da ist der intensive Wunsch, und da arbeite ich jetzt mit den Kolleginnen, einigen Kolleginnen und Kollegen international sehr intensiv zusammen, dass man eben mehr afrikanische Länder die Chance geben, dass das als Basis für sehr viel an ihrer Arbeit machen kann. Es gilt nicht nur für Afrika, ähnlich sind auch andere Länder, die finanzielle Probleme haben, die versuchen, eine Struktur aufzubauen in ihren Ländern, die es ermöglicht, auch eine aufbauend auf die Wettbewerbsstruktur eben Talente zu identifizieren, Leute zu finden, den das mehr Spaß macht als anderen, also einfach überdurchschnittlich mehr, die vielleicht ein bisschen Talent haben, die man dann trainieren kann, dass sie Olympiadestrukturen aufbauen können und so weiter. Das ist etwas, das in vielen Ländern versucht wird. Das wäre ein Wunsch, dass das gelingen möge, dass das schön wäre, dass man, wenn man Känguru ordentlich etablieren kann und dass das dann in solchen Ländern als Basis verwendet werden kann für eine Struktur, die darauf aufbauen kann, weil diese Grundstruktur soll einfach allen erfreut machen, dass alle gern teilnehmen wollen. Und wenn das dann als Basis verwendet werden kann für Talentesuche und so weiter, dann ist das natürlich ein super Baustein. Mhm.
Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich für dein tolles Engagement. Ich finde es wirklich toll, was da gemacht wird und auch sehr interessant für mich auch. Ein paar neue Aspekte waren drinnen, was Känguru der Mathematik überhaupt bedeutet. Ja, lieber Robert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass du extra zu uns in die Bell gekommen bist.
Ja, danke noch einmal für die Einladung. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich da natürlich ein bisschen was erzählen kann über Känguru und ich hoffe, dass wir auch Leute erreichen. Ich werde viel Werbung machen hier für die Podcasts und werden wir schauen, dass wir möglichst Leute finden, die sich das auch anhören und hoffentlich auch zusätzliches Interesse erreichen können an Orten, wo es vielleicht noch nicht so bekannt war oder vielleicht noch nicht so Interesse war.
Sehr gut, Dankeschön. Das war unser Blick auf den Wettbewerb Känguru der Mathematik. Ein aufregender Bewerb, der vor allem die Freude an der Problemlösung und die Kreativität fördert. Ob als Schüler, Lehrer oder einfach als Mathematikfreak. Dieser Wettbewerb hat für jeden etwas zu bieten und zeigt, wie spannend Mathematik sein kann. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Einblick gefallen hat und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder dabei sind.
Danke und bis bald! Die nächste Folge kommt in einem Monat.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.